Heute Nachmittag möchte ich mit euch einen kleinen Streifzug durch die biblische Geschichte machen und die Rolle der Frau oder das Bild der Frau in der hebräischen Bibel oder in der Bibel allgemein betrachten. Dass Mann und Frau sich suchen, nach Identität suchen, ist heute genauso sichtbar wie in all den vergangenen Jahrhunderten der Weltgeschichte. Selbst unsere Gesellschaft ringt damit. Gleichberechtigung der Frau, Emanzipation. Wir sind da auf der Suche. Die Menschen sind auf der Suche nach Identität. Und der Stand der Frau in unserer heutigen Zeit, wie auch der Stand des Mannes in unserer heutigen Zeit, ist kein einfacher. Oftmals werden Frauen objektisiert. Frauen vergleichen sich mit Frauen. Die Kriterien, die unsere Welt an Frauen stellt, sind hoch. Vor allem was Schönheit anbelangt, das Äußere anbelangt. Keine einfache Zeit, eine herausfordernde Zeit, in der wir stehen. Für die Gesellschaft, aber auch für uns als Christen. Ich möchte ganz kurz, bevor wir uns das Frauenbild in der Bibel anschauen, die wichtigsten Punkte von heute Vormittag nochmals unterstreichen. Die Frau, damals zu Beginn unserer Geschichte in Eden, wurde von Gott als ebenbürtige Partnerin des Mannes angedacht. Sie sollte ihrem Mann ein wahres Gegenüber sein, ihm begegnen. Sie hatte den gleichen Wert wie der Mann. Theoretisch denken wir das natürlich heute auch so an. In unserer Gesellschaft wird auch von der gleichen Wertigkeit eines jeden Menschen geredet. Nur wie das dann in der Realität gelebt wird, ist eine andere Frage. Und oftmals sind wir in dieser Zerrissenheit, dass Theorie klar ist, aber die Praxis ganz anders aussieht. Mann und Frau hatten den gleichen Wert. Sie standen auf einer Ebene. Sie standen einander gegenüber. Und ihr Bund beruhte damals in Eden, in dieser Welt, für die Gott uns geschaffen hat, auf Chesed. Das heißt, auf echter und tiefer Liebe, wahrer Mitmenschlichkeit und hingebungsvoller Bundestreue. Ihr Bund war exklusiv. Mann und Frau waren der Mensch. Und in diesen ersten beiden Kapiteln der biblischen Geschichte wird diese Ebenbürtigkeit der Frau herausgearbeitet und unterstrichen. Heute sind wir in einer anderen Realität. Damals sollten Mann und Frau zusammenwirken, zusammenarbeiten, zusammen den Garten bebauen und bewahren. Sie hatten ein Projekt. Zusammen. Im zweiten Kapitel hatten wir auch gesagt, dass Mann und Frau nackt voreinander stehen und sich nicht schämen müssen. Transparenz. Sie konnten sich körperlich, emotional und mental begegnen, ohne etwas vor dem anderen verbergen zu müssen, ohne Angst haben zu müssen, verletzt zu werden. Und sie waren eins. Echad im Hebräischen. Eins und doch individuell. Eins auf allen Ebenen ihrer Existenz. Sie waren miteinander verbunden, körperlich, emotional und mental. Und dieses Echad wird im weiteren Verlauf der biblischen Geschichte für Gott verwendet. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Echad. Gott als eins. Auch die Gottheit, so glauben wir, besteht aus mehreren Personen und sie haben ihre eigene Individualität und ihren eigenen Platz in der Gottesbeziehung, aber sie sind dennoch eins. Auch Mann und Frau sollen ihre Individualität behalten, ganz wichtig. Sie haben ihren Platz in der Beziehung, aber sie sollen dennoch eins sein, Echad sein. In Eden regierte dieses Einssein, dieses Chesed. Mann und Frau konnten sich völlig entfalten. Keiner hat den anderen fertig gemacht. Keiner hat den anderen ausgenutzt. Angstfrei. Und das Leben war bedeutungsvoll und komplex. Echte Liebe, tiefe Kommunikation und wahre Mitmenschlichkeit waren Wirklichkeit. Heute müssen wir um diese Dinge ringen, kämpfen, uns für sie persönlich einsetzen, da wir jenseits von Eden leben. Unsere Wirklichkeit ist verzerrt, zerrissen, anders. Und das hat mir auch heute Morgen mit diesem Bruch, der in 1. Mose 3 dargestellt wird, zum Ausdruck gebracht. Und dieser Bruch betrifft eben Mann und Frau, betrifft uns Menschen, ihre Beziehung, ihr Miteinander. Er wird über sie herrschen, Maschall im Hebräischen, und sie wird sich an ihn hängen oder ihr Verlangen wird nach ihm sein. Und vielleicht oder oftmals ist aus dem Herrschen nicht unbedingt die Verantwortung gewesen, die man vielleicht mit einem Herrscher im biblischen Sinne in Verbindung bringt. Denn die gleiche Wurzel, die hier in 1. Mose 3 für den Mann verwendet wird, er wird über seine Frau Maschall herrschen, wird auch in Micha 5, Vers 1 für den Messias gebraucht. Der Messias, der aus Bethlehem Ephrata kommt, der wird kommen und wird in Israel Herrscher sein, herrschen. Und da steht auch Maschall. Mit anderen Worten, dieses Herrschen muss mit Inhalt gefüllt werden. Man kann so und so herrschen. Ich hoffe jetzt, dass ich heute Nachmittag die Gedanken oder herausfordernden Gedanken so sensibel formuliere, dass sich niemand angegriffen fühlen muss. Wir stehen eben alle in dieser gebrochenen Welt. Vorab möchte ich sagen, dass wir lernen dürfen, zwischen dem biblischen Text und dem, was Menschen aus ihm gemacht haben, beziehungsweise was sie aus ihm machen, differenzieren lernen müssen. Ja, wir haben die biblischen Texte, aber wir wissen genau, dass man viel mit Texten machen kann. Da muss man wirklich differenzieren lernen. Und wir alle, und ich schließe mich da als allererste mit ein, stehen in der Gefahr, oftmals Texte sagen zu lassen, was wir hören oder lesen wollen. Ja, wir machen das so. Und da dürfen wir auch wachsen und differenziert lernen. Oftmals ist es auch so, dass Text und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Das hatten wir vorhin schon angedacht. Die Theorie ist immer klar. Aber wie setzt man sie konkret im Leben um? Die große Herausforderung. Ich möchte an dieser Stelle mal ein konkretes Beispiel aus der Bibel anführen, das auch mit dem Frauenbild der Bibel zu tun hat. Keiner war so gut mit den alttestamentlichen Texten vertraut wie die Rabbiner, Schriftgelehrten und Pharisäer, die zur Zeit Jesu lebten und nachforschten. Sie konnten Hebräisch. Sie haben den Text in hebräischer Sprache gelesen und wahrscheinlich auswendig sagen können. Ihre Gedanken sind auch tief und literarisch interessant. Wer sich ein bisschen in die jüdische Tradition einliest, der findet wirklich Perlen, was Gedanken angeht. Und dennoch scheinen sie zur Zeit Jesu die tiefe Bedeutung der alttestamentlichen Texte nicht erfasst zu haben. Jesus musste ihnen sagen, dass sie Gott gar nicht kannten, obwohl sie ständig mit diesen Texten in Berührung gewesen sind. Und im Matthäusevangelium, und um diesen Text geht es mir jetzt, berichtet, dass dieser Matthäusevangelium-Text berichtet, dass Jesus und die Pharisäer in Bezug auf die Scheidungsfrage ins Gespräch kommen. Scheidung war übrigens zur Zeit Jesu gang und gäbe. Und Scheidung ist, denke ich, immer ein Thema gewesen. Und damals war das möglich, so wie das auch heute ist. Das heißt, der Ehebund stand damals schon auf wackeligen Beinen. Und in Matthäus 19, Vers 3, fragen die Pharisäer Jesus, Matthäus 19, Vers 3, ich zitiere das mal, ist erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Ja, ist erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Im heutigen Deutsch könnte man die Frage folgendermaßen formulieren, ist Scheidung für Gott okay? Das war so ein brisantes Thema, ist es heute auch. Hier ist jetzt ein Blick in die zeitgenössische Geschichte, die Jesus umgab, interessant. Denn im ersten Jahrhundert tobte unter den jüdischen Gelehrten ein Kampf in Bezug auf einen schwierigen Text der Tora, also des Pentateuchs oder der ersten fünf Bücher Mose. Und zwar steht im fünften Buch Mose im Kapitel 24, und darauf beziehen sich die Pharisäer, die sich an Jesus wenden mit ihrer Scheidungsfrage. Da heißt es, ich zitiere 5. Mose 24, Vers 1, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt, und dann geht es weiter. Und die Rabbiner haben sich jetzt gefragt, was dieses Schändliche denn bedeutet. Ja, es bleibt im Text recht offen. Also wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Und was ist denn jetzt mit diesem Schändlichen gemeint? Schwierige Frage. Im Hebräischen heißt das Erwat Davar. Das bleibt auch offen. Schwierig. Und jetzt gab es im ersten Jahrhundert zwei Interpretationsschulen, zwei Gedankenschulen. Die eine Seite wurde von der Schule des Schamai vertreten, der Meinung war, dass der einzige Grund, einer Frau einen Scheidebrief zu schreiben, Ehebruch war. Das war dann die schändliche Sache. Erwat Davar. Ehebruch würde den Ehebund mit dem Hammer der Untreue zerschmettern. Also das war der einzige Grund. Dieser Schamai hatte einen Konkurrenten, und zwar die Schule des Hillel. Und Hillel sagte, dass ein Mann sich von seiner Frau für jedweden Grund scheiden lassen konnte. Hatte sie ein paar Pfunde zugenommen, war das etwas Schändliches. Der Mann durfte ihr den Scheidebrief ausstellen. War der Mann nicht mehr glücklich mit seiner Frau, hat sie ihn unglücklich gemacht, durfte er sich von ihr scheiden lassen. So verrückt das klingt, aber es gibt Texte, die Hillels Gedanken festhalten, und diese Gedanken lauten etwa folgendermaßen. Ich zitiere mal. Wenn sie das Brot anbrennen lässt, Erwat Davar, etwas Schändliches, lass dich von ihr scheiden. Das klingt für uns fast absurd, aber das war Realität zur Zeit Jesu. Hillel war übrigens der weitaus beliebtere. Die Leute mochten ihn mehr als den engstirnigen Schamai mit seinem Ehebruch. Ihr seht, wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet, hatte die Frau zur Zeit Jesu nicht unbedingt den besten Stand. Und wir sehen im Neuen Testament, wie sehr Jesus darum bemüht ist, die Würde der Frau wieder aus dem Staub hervorzuheben, die Würde wieder aufzurichten, sich für jeden Menschen, für jede Frau, für jeden Mann zu interessieren, jeden wahrzunehmen, jeden ernst zu nehmen, keinen Unterschied zu machen. Jesus hat den Blick auf Frauen gewendet, die sich nicht mal getraut haben, sein Kleid anzufassen. Ich denke jetzt an die Geschichte mit dieser blutflüssigen Frau, die sich nicht mal traut, Jesus anzusprechen. Und er hat sie wahrgenommen. Wir sehen also, dass der Gott, mit dem unsere Geschichte beginnt, in Jesus zeigt, wie wertvoll, welch große Würde jeder Mensch hat. Und dass es da keinen Unterschied gibt in der Wertigkeit. Dass jeder Gewicht hat. Jeder wertvoll ist. Wenn wir schon in der jüdischen Tradition sind, dann möchte ich hier noch ein weiteres Beispiel anführen, das zeigt, dass die jüdische Tradition das Frauenbild oftmals sehr negativ dargestellt hat. Nicht immer. Es gibt auch durchaus in der jüdischen Tradition, die sehr breit aufgestellt ist, sehr positive Darstellungen der Frau. Die Mutter spielte eine wichtige Rolle in Bezug auf die Erziehung etc. Aber der Talmud, der doch das Referenzwerk ist, sagt beispielsweise, dass lediglich bei der Geburt eines Sohnes Freude aufkommt. Und wir sehen das heute noch in vielen Kulturen. Ich denke an Indien beispielsweise, wo es ein Junge sein muss. Und wir haben das durch die Geschichte der Menschheit hindurch, dass so der Sohn, nicht? So der Namensträger, eine wichtige Rolle spielt. Und der Talmud denkt das hier auch so. Nur bei der Geburt eines Sohnes kommt Freude auf. Und da gehe ich noch einen Schritt weiter. Das mag jetzt vielleicht auch etwas schockieren. Gab der Vater seiner Tochter ihren Namen bei einer Geburt einer Tochter, musste der Vater einen Abschnitt aus der Tora lesen. Und er bat dann Gott um Gesundheit und Segen für seine Tochter und sprach dabei folgende Danksagung aus. Ich zitiere mal. Er musste also sagen, gesegnet seist du, also Gott, der du mich nicht als einen Heiden erschaffen hast. Gesegnet seist du, der du mich nicht als eine Frau erschaffen hast. Gesegnet seist du, der du mich nicht als einen Grobian erschaffen hast. Heide, Frau, Grobian. Ihr habt den Parallelismus gespürt. Das ist hart. Aber diese Worte sind gefallen. Und ich denke, dass Worte immer Welten schaffen, einsperren, aber auf der anderen Seite natürlich auch befreiend wirken können. Aber diese Worte sind gefallen im Laufe der Menschheitsgeschichte. Auch im Rahmen einer Tradition, die im Prinzip hinter den biblischen Texten steht, des Alten Testaments. Kurzum, wir müssen immer unterscheiden zwischen dem, was Menschen aus dem biblischen Text gemacht haben und was Gott ursprünglich und immer noch mit dem Menschen vorhat. Und das ist gar nicht so einfach, weil jeder von uns den Text liest und eine gewisse Vorstellung von ihm hat. Das ist wirklich ein herausforderndes Unterfangen, weil wir natürlich auch von dem, was uns umgibt, beeinflusst werden. Ich möchte ganz kurz anreißen, was Gott trotz des Bruches jenseits von Eden vorhat, bevor ich nochmals auf dieses Frauenbild zurückkomme. Jenseits des Gartens, für den Gott uns geschaffen hat, im Exil, existieren Dorn und Disteln. Und das wird gleich in 1. Mose 3 sichtbar. Der Mensch ist im Exil und genau dort sucht und begegnet ihm Gott. Und Gott führt den Menschen, beziehungsweise die Familie, die er beruft, also Israel, in das gelobte Land, das an Eden erinnern soll. Wenn ihr im Alten Testament lest, ist dieses gelobte Land eine Erinnerung an den Garten. Im gelobten Land fließen Milch und Honig, das sind Wasserströme, Bäume, Hülle und Fülle. Das soll an Eden erinnern. Und auch strukturell im Pentateuch erinnert das gelobte Land an Eden, an den Garten, für den wir angedacht worden sind. Mit anderen Worten, Gott möchte oder hat vor, dass die Menschen, die sich auf ihn einlassen, mit ihm in einer gebrochenen Welt so ein kleines Eden schaffen, eine Erinnerung an sein Reich. Und dort in diesem gelobten Land sollte Israel, das ja auch mit einer kleinen Familie begann, die Grundsätze seines Reiches leben und die anderen Völker an Eden und an ihre ursprüngliche Bestimmung erinnern. Und ich glaube, das ist auch unser Vorrecht als Christen im 21. Jahrhundert, so ein wenig zu erinnern an das, was uns als Menschen ganz zu Beginn unserer Geschichte ausgemacht hat, an diese Grundsätze, an diese Sehnsucht, die wir alle in uns tragen. Und ihr seht den schönen Mechanismus im biblischen Text. Also ihr habt den Garten Eden, das Exil mit den Dornen und Disteln, dann kommt das gelobte Land und bricht Israel mit Gott, scheitert das Projekt in gewisser Hinsicht, weil sich der Mensch, wie damals in Eden, von Gott entfernt und sich für andere Götter interessiert, geht es wieder in die Wüste zurück. Geht es wieder ins Exil zurück, wo Gott wieder um den Menschen wirbt und ihm anbietet, wieder zurück ins gelobte Land zu kommen, wo dann wieder der Exodus, der Auszug aus Ägypten, aus Assyrien und aus Babylon da ist. Das ist so ein kleines Muster, das sich im Alten Testament wiederholt. Also Exil in Ägypten, Exodus aus Ägypten, Exil in Assyrien und Babylon, Exodus aus Assyrien und Babylon. Und das gelobte Land wird dann auch explizit als Garten Eden bezeichnet, wenn ihr Jesaja lest oder Hesekiel. Mit anderen Worten, Ich glaube, dass Gott mit uns vorhat, aus Mann und Frau uns so wiederherzustellen, dass wir als so kleine Erinnerungen in dieser Welt sind, in dieser gebrochenen Welt sind, die auf Gott hinweisen. Unsere letztgültige Bestimmung in den Niederungen einer gebrochenen Welt liegt darin, Eden zu leben. Unsere Bestimmung zu leben, die Gott uns in Eden leben lassen wollte. Nicht, weil wir es könnten, sondern weil wir einen Gott haben, der uns wiederherstellt, der uns heilen möchte. Und ich denke, das ist auch wichtig für diese große Frage Mann, Frau in Bezug auf diese Ebenbürtigkeit, in Bezug auf dieses Miteinander, das Gott vorgesehen hat. Ich möchte ganz kurz auf die Argumente eingehen, die für die mindere Wertigkeit von Frauen hervorgebracht worden sind im Laufe der Geschichte. Das erste Argument war folgendes. Und zwar betrifft es die hierarchische Unterordnung im Schöpfungsbericht. Es wurde gesagt, dass die Frau nach dem Mann geschaffen worden ist. Paulus wiederholt das auch im Neuen Testament. Und daraufhin hat man gesagt, weil die Frau nach dem Mann geschaffen worden ist, ist sie untergeordnet. Das war das Argument. Ich habe heute Morgen schon von einer literarischen Struktur gesprochen, die im zweiten Kapitel da ist, im hebräischen Text, die darin liegt, dass der Mann am Anfang erschaffen wird und die Frau am Ende des Textes. Und dass es sich dabei um eine Art Ringkomposition handelt, die in der hebräischen Sprache sehr oft angewandt wird. Also so eine ein Inclusio. Also es beginnt mit einem Thema, es endet mit einem Thema und das sind dann so ebenbürtige Blöcke sozusagen. Beide Lebewesen, Mann und Frau, stehen also im zweiten Schöpfungsbericht parallel zueinander. Der Mann am Anfang, die Frau am Ende. Und das ist eine Art Parallelität im Text, die von der Ebenbürtigkeit zeugt, von Gleichheit, von Partnerschaft. Also die Tendenz von Genesis 2 ist nicht von übergeordnet zu untergeordnet, sondern von Unvollständigkeit zu Vollständigkeit. Und das knüpft auch an die Aussage an in 1. Mose 1, wo der Mensch Mann und Frau ist, männlich und weiblich. Also nicht übergeordnet, untergeordnet, sondern Komplementierung. Sie komplementieren einander. Sie sind vollständig miteinander. Gleichheit, Partnerschaft. Das wäre das erste Argument, das vorgebracht wurde. Ein zweites Argument ist der Begriff Gehilfin. Und ich möchte ihm eine Gehilfin machen, sagt der Text. Azar im Hebräischen, das kommt zweimal in 1. Mose 2 vor. Es gibt dort zwei Belegstellen. Ansonsten kommt der Begriff noch 27 Mal im Alten Testament vor, also ziemlich häufig, und wird mit Hilfe oder Beistand übersetzt. Und wir verstehen, wenn der Schöpfungsbericht von einer Hilfe spricht, da kann man da auch viel rein interpretieren. Ja, was ist da eine Hilfe? Sklave? Ja, oder jemand, der alles macht, was ich nicht machen möchte? Das mag man da hinein interpretieren. Aber der Begriff wird in den meisten Fällen, also 17 Mal von den 27 Mal, die er nach dem Schöpfungsbericht vorkommt, für Gott selbst gebraucht. Also Gott selbst wird mit dieser Wurzel in Verbindung gebracht. Ja, aber Israel hoffe auf den Herrn, er ist ihre Hilfe und Schild. Also es geht hier eher um eine positive Beziehung, wobei es um Schutz und Beistand geht, um gegenseitige Hilfe, um Partnerschaft, um Vollständigkeit. Also Gott so als Retter. Aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, so dass die Frau der Retter des Mannes ist, obwohl das vielleicht in einer gebrochenen Welt manchmal so ist, ich weiß es nicht. Aber dieses Gegenseitige, diese Partnerschaft steht hier im Vordergrund. Der Garten soll bebaut und bewahrt werden. Es geht um ein gemeinsames Projekt, eine gemeinsame Bestimmung, gegenseitige Komplementierung. Wir brauchen einander. Ja? Und vielleicht kennt der ein oder andere Erich Fromm. Erich Fromm hat unterschieden oder differenziert zwischen der Aussage, ich liebe dich, weil ich dich brauche, oder ich brauche dich, darum liebe ich dich. Spürt ihr dann den Unterschied? Ich liebe dich, weil ich dich brauche, oder ich brauche dich, darum liebe ich dich. Das hat Erich Fromm gesagt. Und ich glaube ganz feste, dass wir uns gegenseitig brauchen als Mann und Frau. Und dass das so in Eden, in unsere, ich habe heute Morgen immer DNA gesagt, aber im Deutschen ist es ja die DNS, ja, dass wir uns, dass es wirklich in uns drinnen ist. Und dass das auch mit diesem Begriff Gehilfin gemeint ist. Auch die Wendung, die um ihn sei, aus 1. Mose 2, ja, jemand, die um ihn sei, diese Wendung spricht auch von einem Gegenüber, von einer Entsprechung, wie sein Gegenstück, die zu ihm passt. Eine gleichwertige Kraft. Ja, es geht hier um das gegenseitige Helfen, das einander entsprechen, das gegenseitige Verstehen. All diese Dinge sind in diesen Begrifflichkeiten, die der hebräische Text hier verwendet, impliziert, eingebaut. Ja, und auch die Rippe, wie ich heute Morgen schon sagte, steht für diese Ebenbürtigkeit. Eva sollte Adam ebenbürtig zur Seite stehen. Sie konnte in Liebe und Mitgefühl mit ihm eins sein. Sie konnte mit ihm reflektieren, mit ihm nachdenken. Und das machen ja auch Beziehungen interessant, wenn man gemeinsam nachdenken kann. Und in einer gebrochenen Welt ist es sogar ein wirkliches Vorrecht, wenn man ein Gegenüber hat, das etwas anders reflektiert, weil man sich da auch reiben kann, weil man da wachsen kann. Und Gott hat uns so angelegt. Und ich glaube, dass es unser Vorrecht wäre, wenn wir das auch jenseits von Eden in einer gebrochenen Welt leben könnten. Nicht so das Gegeneinander, das Unterordnen, wer ist der Stärkere, wer ist der Klügere, sondern das Miteinander. Und ich glaube, wenn wir wirklich in der Welt was bewegen wollen, als siebenten Tags-Adventisten, dann brauchen wir das Miteinander zwischen Mann und Frau. Da muss jeder ran und in eine Richtung gehen. Auch die Namensgebung, die in 1. Mose 2 für den Mann, also dem Mann übergeben wird, wird oft mit Macht besetzt. Also etwas benennen, gibt demjenigen, der benennt, Macht. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass Worte Welten bauen können. Und interessant ist hier, dass ich glaube, wenn ihr den Text auch aufmerksam lest, dass der Mann Eva im Prinzip erst nach dem Fall den Namen Eva gibt. Ist das euch aufgefallen? Also er gibt ihr den Namen Eva nicht im Paradies, sondern erst nach dem Fall. Und im Paradies wird hier ein Passiv verwendet. Ja? Da spricht der Mensch in 1. Mose 2, Vers 23, da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Da ist dieses Gedicht, ja, das hier im Raum steht. Man wird sie Männe nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Ja, man wird sie nennen, das ist eine Passivstruktur. Und die Exegeten haben über diese Passivstruktur nachgedacht und gesagt, dass das so eine Art göttliches Passiv ist. Die Bezeichnung mag von Gott ausgegangen sein und nicht vom Mann. Ja, man wird sie Männe nennen. Also mit anderen Worten, es ist nicht der Mann, der die Frau definiert oder ihr einen Namen gibt, sondern dass der Mann hier sich ausblendet und das von Gott in die Wiege gelegt wird. Und sprachlich ist es interessant, Ish bedeutet Mann, im Hebräischen Isha ist die Frau, also auch im Wortspiel sieht man das hier schön, die Verbindung. Und Isha spricht auch ein bisschen von dieser Soziabilität. Also wir brauchen wirklich einander. Von daher wäre das jetzt auch nicht unbedingt ein Argument dafür, dass der Mann wirklich ganz, ganz viel Macht hat und alles einschließt in seine Worte. Ja? Dann nochmal auf die Poesie zurückzukommen, wo der Mann sagt, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Da möchte ich euch ganz kurz noch in Bezug auf dieses Wortpaar zeigen, dass es etwas mit Bund zu tun hat. Ja? Also eine Bandbreite, die hier verwendet wird, was Vokabular anbelangt, die so das ganze Spektrum oder die ganze Ganzheit ausdrückt. Zum Beispiel in 2. Samuel 5, die Verse 1 bis 2, kommen genau diese Worte, die der Mann hier in Bezug auf die Frau verwendet, in einer Bundesschlussformel zum Ausdruck. Ich zitiere das mal, da geht es um die Stämme Israels, die zu David nach Hebron kommen. Und 2. Samuel 5, Vers 1 bis 2 sagt dann, und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch, Gebein, Fleisch. Schon früher, als Saul über uns König war, führtest du Israel ins Feld und wieder heim. Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Also wenn die damals sagen, die Stämme Israels, die sich David anschließen möchten, wir sind von deinem Gebein, von deinem Fleisch, dann treten sie in ein Bundesverhältnis mit David ein und David wird ihr König sein. Es geht hier um Zusammenhalt, durch dick und dünn gehen, Geschichte schreiben, Geschichte bauen, Geschichte festigt Beziehungen und die Gemeinsamkeit. Ja, und das wird hier auch zum Ausdruck gebracht im Text. Und selbst in der heutigen Gesellschaft haben Hirnforscher und Wissenschaftler herausgearbeitet, dass der Mensch sein Potenzial nur in der Gemeinschaft mit anderen entfalten kann. Und dafür müssen sie sich auch als Subjekte begegnen und das sei nicht in ganz festgefahrenen hierarchischen Strukturen möglich. Also selbst die Wissenschaft unterstreicht diese Gemeinschaft. Der biblische Bericht mit dieser Ebenbürtigkeit, Partnerschaft und Gemeinschaft ist übrigens einzigartig und hebt sich auch zu anderen Schöpfungsberichten im Alten Orient ab. Das möchte ich ganz fest unterstreichen. Es gibt viele Schöpfungsberichte in der altorientalischen Literatur, aber der biblische bleibt hier einzigartig. Und es gibt einen französischen Philosophen, Lévy heißt er, der herausgearbeitet hat, dass das Konzept der Individualität auf die hebräische Bibel zurückzugehen ist. Also dass da wirklich Dinge angelegt werden, die einzigartig sind. Und um nun gemeinsam vorangehen zu können, brauchen wir natürlich dann Werte, die dieses Miteinander ermöglichen. Wir sind natürlich gebrochene Menschen, distanziert voneinander. Und wir wissen, wie herausfordernd es ist, als Mann und Frau wieder zusammenzufinden. Und von daher brauchen wir da Gott im Boot. Das ist klar. Wir brauchen seine Regierung, seine Werte, Wiederherstellung, Erlösung. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das ist der Anfang. Wie geht es weiter in der biblischen Geschichte und dem Frauenbild? Der biblische Text spricht im Allgemeinen sehr häufig und oft von den Männern. Wir sehen das in den Genealogien, bei denen man oft aus dem Lesen aussteigt, die aber ganz, ganz wichtig sind, weil es um Familie geht, um das Weitergehen der Menschheit. Da stehen die männlichen Nachfolger oder Erben natürlich oft im Vordergrund. Aber dennoch gibt es ab und an in der biblischen Welt Geschichten, die von Frauen berichten. Die gibt es im Alten Testament. Und ich glaube, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte, und vielleicht können wir das alle bestätigen, wenn wir aus anderen Kulturen vielleicht auch kommen, dass sich Frauen trotz allem, ja, trotz vielleicht einer Herrschaft, die nicht immer glücklich gelaufen ist, ihren Platz gesucht haben. Also ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der eher aus dem Orient kommt oder aus den orientalischen Ländern, und er sagte mir auch, man hat immer den Eindruck, dass es so die Männer da das Sagen haben, aber ganz ehrlich, zu Hause, da hat die Frau das Sagen. Da kuschen wir. Ja, nach außen hin sind wir natürlich die Machos, aber zu Hause sieht das anders aus. Und ich glaube, im Laufe der Menschheitsgeschichte hat man so versucht, irgendwie einen Weg zu finden, ja? Sich zu behaupten, sein kleines Reich zu bauen. Die Kulturen haben das schon irgendwie geschafft. Zurück zur biblischen Geschichte. Wir haben natürlich einen ehrlichen Bericht, wo Frauen auch ihre Rolle spielen. Ich hatte letztens ein Seminar, wo ich ein bisschen die Jakobsgeschichte beleuchtet habe. Die hatte auch ganz schön viele herausfordernde Momente mit seinen vielen Frauen. Ja? So, das war nicht einfach. Aber ich möchte ganz kurz mit euch ja, die Zeit, die uns noch 5 Minuten, ja, die uns noch bleibt, vielleicht ganz kurz einen interessanten Blick lenken auf Deborah und Ruth. Beide leben in einer der düstersten, dunkelsten Zeiten der Geschichte Israels. Wer das Buch Richter lesen möchte, lese es bitte im Sommer, denn das ist wirklich ein grausames Buch, grausame Geschichten. Und genau in dieser Zeit, wo die Werte zusammenbrechen, in dieser dunklen Richterzeit mit all den schlimmen Geschichten, gegen Ende des Buches wird diese Nebenfrau ermordet und Jungfrauen entführt, weil es an ihnen mangelt. Also wir sehen, Frauen sind im Richterbuch Objekte. Aber genau in dieser dunklen Zeit kommt eine Deborah auf die Textbühne. Und betrachtet man die Geschichten der Richter, dieser Richter, dann ist Deborah die einzige Richterin oder der einzige Richter, der sich nicht mit anderen Göttern einlässt. Die anderen Richter vollführen tolle Sachen, aber jeder hat so eine kleine Götzendienstgeschichte. Oder man denke an den Simson, den letzten Richter im Buch Richter, der sich die Prostituierte nimmt oder Prostituierte nimmt und etc. Die haben alle so einen kleinen negativen Touch, die Richter im Richterbuch. Das zeigt natürlich auch, wie kanaanisiert Israel zu jener Zeit gewesen ist. Aber genau in dieser dunklen Zeit kommt dann Deborah, hat eine leitende Funktion. Ja, sie ist Richterin in Israel, alle kommen zu ihr. Genau in dieser Zeit ist sie im Prinzip die einzige von den Richtern, die wirklich an Gott festhält. Keine Götzendienst-Episode in ihrem Bericht im Richterbuch. Sie wird da auch als starke Frau hingestellt oder beschrieben, die trotz ihrer Umgebung konsequent ihren Weg geht. Ja, sie springt da in die Bresche, übernimmt das Ruder, ohne jedoch ihren Arbeitskollegen Barak auszugrenzen. Da ist wieder dieses Gemeinsame. Wir machen das gemeinsam, als Partner. Wo nicht der eine den anderen ausgrenzt und sagt, wir machen das besser. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dieses, wir machen das gemeinsam. Dieser Barak wird mit ins Boot geholt. Und allein an dieser Deborah-Geschichte kann man sehen, dass es im Alten Testament Frauen gab, die ihren Weg gingen und gleichzeitig die Werte und Grundsätze der Regierung Gottes gelebt haben. Und auch wirklich eine leitende Funktion übernommen haben. Dennoch Respekt hatten vor dem Leben, Respekt vor dem anderen Geschlecht. Und das ist auch in der Tora verankert. Ruth, sie war jetzt keine Israelitin, aber auch eine außergewöhnliche Geschichte in dieser dunklen Richterzeit. Ich weiß nicht, wenn ich in der Richterzeit eine Moabiterin gewesen wäre oder eine Ammoniterin oder eine Edomiterin. Ich weiß nicht, ob ich mich Israel hätte anschließen wollen, ganz ehrlich. Da ging es drunter und drüber. Aber diese Ruth sieht auch weiter. Ja, und sie geht ganz konsequent ihren Weg, kommt nach Israel, wo sie noch von Boas beschützt werden muss. Also die Zeit war wirklich nicht gut für Frauen. Aber trotz allem, trotz des ganzen Zusammenbrechens von Werten, von Geschichte, und selbst die literarische Struktur des Richterbuchs bricht auseinander gegen Ende hin. Trotz all dessen gibt es da Frauen, die selbst nachdenken und konsequent ihren Weg gehen und Gott begegnen in dieser dunklen Zeit. Und trotzdem die Männer, die ihnen zur Seite stehen, respektieren. Die nicht sagen, oh, das ist jetzt schlecht, ich mache das allein. Nein, gemeinsam. Gemeinsam. Das sind starke Frauen im Alten Testament, die selbst nachdenken, aber die vielleicht dennoch diesen Respekt dem anderen gegenüber zollen. Und ich glaube, das ist auch das, was das Neue Testament uns ans Herz legt. Ich werde das jetzt wirklich abbrechen müssen und kurz fassen müssen. Aber genau das ist das, was Paulus uns auch im Neuen Testament ans Herz legt. Unsere Talente, unsere Identität auszubauen mit Gott und so weit, wie es uns eben ermöglicht wird, zu gehen. Als Mann und als Frau. Aber gemeinsam voranzugehen. Paulus sagt im Neuen Testament, ihr Frauen respektiert eure Männer und ihr Männer liebt eure Frauen. wirklich herausfordernd. Denkt an den Adam, der von Eva mit reingerissen wird, soll wieder lieben, seine Frau wirklich, oder lernen, seine Frau wirklich zu lieben. Die Eva, die vielleicht hier die Entscheidung ohne ihren Mann trifft, soll wieder lernen, so ihren Mann vielleicht mit ins Boot zu holen, zu respektieren. Aber ich glaube, dass das so das ganz große Ziel ist, dass wir in unserer Individualität, mit all den Talenten, die Gott uns gegeben hat, mit all der Würde, die er uns gegeben hat, mit all dem zusammen als Mann und Frau für diesen Gott leben. Nicht in Konkurrenz, nicht in Unterdrückung, zusammen als ebenbürtige Partner in Respekt und Liebe. Ich glaube, das ist so das Ziel, das Gott mit uns vorhat. Von daher dürfen wir da alle wachsen. Das ist eine Geschichte, die natürlich Zeit braucht. Aber vielleicht im nächsten Referat, wo wir dann über die Ordination sprechen, können wir da weiter drüber nachdenken. Aber grundsätzlich, um abzuschließen, grundsätzlich zeichnet die Bibel ein positives Bild der Frau als ebenbürtige Partnerin. Aber sie zeigt auch gleichzeitig auf, wie es ganz ehrlich gelaufen ist jenseits von Eden. Und es ist nicht immer schön gelaufen. Aber sie zeigt auch auf, was aus uns werden kann, wenn wir uns Gott wirklich öffnen. Und ich wünsche uns einfach, dass wir alle, die wir hier sind, zu tief denkenden Menschen werden, die nachdenken, die wirklich verwurzelt sind in Eden und die die Freiheit besitzen, ihren Weg zu gehen, in Respekt und Liebe dem anderen gegenüber. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.